Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Lavinia Steinfels ist nicht nur Pressesprecherin bei Glow 25, sondern auch stellvertretender Stiftungsvorstand der Glow Foundation. Wir sprechen über das Ziel der Foundation, insbesondere die Bekämpfung von Altersarmut und Einsamkeit, über die gesellschaftlichen Entwicklungen von heute, die Rolle ihrer Mutter, die sie bis heute geprägt hat, und würdevolles Altern. Hallo Lavinia, schön, dass du da bist und den weiten Weg aus Berlin hier nach Hamburg gefunden hast.
Danke für die Einladung, Nussin.
Ich kenne dich schon, durch Zufall habe ich dich kennengelernt, das muss ich erstmal sagen, aber ich kenne dich jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre oder sind es schon 3, weißt du es?
Ich glaube, so 2,5. Ich glaube, das war im Frühjahr vor 2 Jahren.
Ja.
Ja.
Und wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo ich gar nicht sein wollte. Ich bin an dem Tag hingegangen und hatte so null Bock. Ich hatte wirklich null Bock. Das war, ich weiß, ihr habt da was ausgestellt und da haben mehrere Leute was ausgestellt und ich war so, dachte, warum gehe ich da hin? Und dann kamst du. Und dann habe ich gedacht, die Sonne geht auf.
Oh.
Also du hast so ein mitnehmendes Wesen und so bist so ein Sonnenschein. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz natürlich, dass du bei Glow arbeitest, oder?
Ja, danke.
Also vielleicht erzählst du mal unseren Hörerinnen, was du machst. Du bist bei Glow im Marketing, richtig?
Bei Glow 25, streng genommen in der Kommunikation.
Kommunikation, sagt man da.
Marketing, also bei uns ist ein bisschen anders aufgeteilt. Marketing sind quasi die Leute, die das Geld reinholen. Und ich bin die Person, die dafür sorgt, dass bestimmte Botschaften über verschiedene Medien gesendet werden.
Weißt du, ich als One-Moment-Show weiß manchmal nicht, was ich bin. Ich bin, glaube ich, alles in eins.
Vermutlich.
Aber das ist umso schöner. Und ich bin auch tatsächlich Nutzerin eures Produkts. Ich hoffe, man sieht das. Ich fühle das. Aber es war sehr interessant, weil wir haben gar nicht an dem Tag über das Produkt geredet.
Sag das nicht so laut.
Ja, also doch, wir haben darüber geredet, aber wir haben tatsächlich auf einmal über was ganz anderes geredet. Ja. Und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen, weil aus diesem Gespräch ist etwas hängen geblieben, auch bei dir, und du hast dich damit schon befasst und auf einmal ist dann noch was anderes entstanden.
Genau. Ja, vielleicht kann ich einfach kurz erzählen und ein bisschen ausholen. Ich habe bei Glow 25 vor 2,5 Jahren angefangen und habe eigentlich das PR-Department aufgebaut, sprich dafür verantwortlich, dass wir in verschiedenen Medien auftauchen, in verschiedenen Zeitschriften und dass Menschen verstehen, was Kollagen ist, was Kollagen macht und warum Menschen Kollagen vielleicht benutzen sollten, vor allem in unserem Glow-Coffee trinken. Aber dann hatte ich ungefähr 5 Monate, nachdem ich bei Glow angefangen habe, noch ein Projekt übernommen von einer Kollegin, die Newsletter-Marketing bei uns macht. Und das war damals noch das Glow-Purpose-Projekt. Und das ist ein Projekt, das lief komplett unterm Radar. Da wurden jeden Monat 10.000 Euro komplett unbürokratisch an verschiedene Vereine, Stiftungen oder andere Organisationen ausgeschüttet. Und das war damals auch noch ganz schön wild. Also da einfach, ja, wir haben Organisationen genommen, wo sich unsere Community irgendwie auch beteiligt hat oder wo sich Kundinnen selbst engagiert haben. Da war Umweltprojekte dabei, Ehrenprojekte, irgendwelche Lebenshilfe, Fischotterverein. Also
ja,
alles
Mögliche. Das fand ich am besten, Fischotter. Also da muss ich sagen, ja, ich liebe Fischotter.
Ja, die sind super süß. Als ich das Projekt übernommen hatte, dachte ich aber so, hey, mit Glow 25, wir machen so viel für Frauen. Die meisten, die unsere Produkte kaufen, sind auch Frauen. Eigentlich möchte ich lieber, dass dieses Projekt auch was macht, was Frauen unterstützt. Und habe dann erstmal nur Projekte ausgewählt, die irgendwas mit Frauen zu tun haben. Also da ging es dann zum Beispiel auch um Unterstützung von Obdachlosen und Period Poverty war ein großes Thema. Also dass viele Menschen sich einfach Menstruationsartikel nicht leisten können, sind vor allem Frauen logischerweise davon betroffen sind. Und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, lass uns das noch weiter ausrichten und zuspitzen. Und ich glaube, das war genau in der Zeit, wo wir uns dann auch getroffen haben, wo du mir von deinem Projekt erzählt hast, von Mehr zusammen, wo es darum geht, Alleinerziehende zusammenzubringen, gerade so an den Feiertagen. Und ich komme selbst aus einer Familie mit meiner Mama, die uns allein großgezogen hat. Und ich glaube, du hast direkt in mein Herz reingetroffen, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann ging das recht schnell und wir konnten auch euch direkt fördern.
Ja, und ich sage dafür sehr herzlichen Dank, weil viele wissen es ja, ich mache ja nicht nur das Elbblick-Magazin, sondern habe meine eigene Charity und unterstütze dort auch Menschen, die allein sind, die wenig Geld haben und die alleinerziehend sind. Und es sind fast nur Frauen. Und das ist mir total aufgefallen, weil es gibt gar keine Männer, die zu meinen Veranstaltungen kommen. Und das sind die Frauen mit ihren Geschichten, die sich für Care-Arbeit aufopfern, die Teilzeit arbeiten, weil sie irgendwie 2 Kinder oder 3 Kinder haben, die aber trotzdem, obwohl sie dann noch einen Nebenjob machen, nicht über die Runden kommen. Und am Ende, wenn sie dann älter sind, dann haben sie das Geld nicht, um vernünftig ihre Rente zu bestreiten. Und das hast du auch. Und deswegen hat es dich ins Herz getroffen, weil du kennst das von deiner Mutter, richtig?
Ja, also ich muss schon sagen, wir waren, glaube ich, wenn ich das jetzt mit anderen Alleinerziehenden vergleiche, auch die ich jetzt so im Laufe meiner Laufbahn kennengelernt habe, hat mir es schon noch gut. So mein Vater verdient gut, der konnte gut Unterhalt bezahlen. Damals gab es auch noch so diesen Ehegattenunterhalt, sieht jetzt heute auch mittlerweile anders aus. So, wir hatten schon Glück, wir mussten nicht in kleinere Wohnungen umziehen. Meine Mutter hat viel gearbeitet, als Friseurin auch hier und da vielleicht noch mehr Trinkgeld mit nach Hause nehmen können, als vielleicht in anderen Jobs üblich ist. Wenn du hinter der Kasse sitzt zum Beispiel, kriegst du nicht so viel Trinkgeld. Und hat viel dafür gegeben, dass wir das als Kinder ehrlich gesagt nicht mitgekriegt haben. Also ich wusste nicht, was es bedeutet, alleinerziehend, außer dass halt kein Vater zu Hause ist, ne? Aber was das finanziell bedeutet, das habe ich erst, also ehrlich gesagt auch vielleicht erst Ende meiner 20er so richtig verstanden, was eigentlich meine Mutter mit 3 Kindern für einen Stretch gemacht hat. Vor allem auch als Berufstätige, die nicht Vollzeit arbeiten konnte, weil damals auch die Kindergärten halt morgens um 9 Uhr aufgemacht haben und um 12.30 Uhr geschlossen. Also da war selbst eine Halbtagesstelle teilweise schwierig. Und sie arbeitet im Niedriglohnsektor. Also ist auch nochmal anders, als wenn du vielleicht alleinerziehende Person bist, die aber trotzdem einen gut verdienenden Job hat. Das habe ich jetzt erst verstanden. Selbst verdiene ich genug Geld, um mich alleine über die Runden zu holen. Da bleibt auch noch ordentlich was übrig. Aber klar, gibt es manchmal Monate, wo ich nicht so aufs Konto drauf gucke und denke mir so, huch, wo ist das Geld hin? Und so, meine Mutter war ungefähr in meinem Alter, als sie alleinerziehend wurde mit 3 Kindern. So, wow, meine Mama mit 31 und ich mit 31. Das sind Welten dazwischen. Wirklich.
Und ich kann es dir nur sagen, also ich bin adoptiert worden und meine Mutter hat uns damals allein adoptiert, als sie schon 40 war.
Wow.
2 Kinder allein aus einem Dritte Weltland, irgendwann in den 70er Jahren. Und das war natürlich auch, und das denke ich heute auch, würdest du heute ein Kind adoptieren? Ganz allein? Ich meine, ich glaube, das geht auch gar nicht, aber sie hat einfach 2 Kinder adoptiert und war alleinerziehend, bewusst alleinerziehend und hat gearbeitet. Ich frage mich dann immer, wie haben die das alle gemacht?
Ja.
Stehst du da manchmal und denkst es so, ja, und du hast jetzt auch, glaube ich, über die Foundation sicherlich den einen oder anderen kennengelernt mit der Lebensgeschichte und hat dich da sowas beeindruckt? Also außer deine Mutter, die ich auch kennenlernen durfte und wo ich sagen muss, ja, Hut ab. Also.
Ja, also jetzt, als wir jetzt vom Projekt, also vom Global Purpose Projekt in die Stiftung gekommen sind und diese Stiftungsgründung offiziell abgeschlossen haben, da gab es schon auf dem Weg dahin super viele Projekte und Leute, die Projekte vorangetrieben haben, die mich immer noch nachhaltig beeindrucken. Also angefangen jetzt mit dir, wie du so viele Sachen auch schulterst. So, wow. Aber da gibt's ganz viele Leute, die sich über Dinge Gedanken machen, über die ich mir zum Beispiel noch nie Gedanken gemacht habe. Da gibt's zum Beispiel ein Projekt, Obstkäppchen heißt das, die haben darüber nachgedacht, okay, Menschen, die Rente beziehen, die Rente ist einfach teilweise keine gute Rente, obwohl die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Was machen die mit dieser geringen Rente? Von was ernähren die sich? Und da haben sie einfach mal eine Rechnung gemacht, dass davon nicht so viel Geld übrig bleibt, um sich gesund zu ernähren. Also ich meine, Obst und Gemüse, wir alle, glaube ich, wissen, wie viel das mittlerweile kostet. Da ist für viele Leute einfach nicht drin, jede Woche die Obstschale voll zu machen und sich jeden Abend einen leckeren gemischten Salat zu machen, auch wenn es noch so basic klingt. Und da geht es nicht darum, eine Mango oder eine Drachenfrucht zu kaufen, sondern eben Tomaten, Gurken, mal vielleicht ein Rucola oder so. Und die bringen eben dieses Obst und Gemüse zu diesen Personen, die das brauchen. Und da ist schon was, wo ich mir denke, wow, das ist so einfach, das ist so schnell geholfen und du kannst nicht nur, dass du Menschen eine Freude machst, weil sie mal was Leckeres essen, sondern du trägst halt nachhaltig auch dazu bei, dass diese Leute gesünder bleiben und gesünder leben und halt Vitamine einfach zu sich nehmen.
Und gerade im Alter.
Ja, also absolut.
Absolut. Also ich kann dir da tatsächlich ein Beispiel aus meinem, also bei Mehr zusammen haben wir eine, die immer sagt, ich kaufe mir immer die weißen Weizenbrötchen. Da gibt's immer am Ende des Tages kannst du so 5 Stück kaufen und die kosten dann irgendwie nur noch 40 Cent. Und sie kauft sich keinen Belag dazu, weil sie sich einfach nicht leisten kann. Und das muss man sich mal überlegen. Eine Frau, die auch die ganze Zeit gearbeitet hat, sie war mal Krankenschwester, auch in einem sozialen Beruf, kann sich keinen Aufschnitt leisten und isst diese Brötchen dann trocken über mehrere Tage verteilt. Und ich denke dann, das kann doch nicht sein. Und deswegen finde ich die Glow Foundation einfach wirklich gut, weil euer Ziel ist ja, die Altersarmut zu bekämpfen. Ja. Und ich glaube, darüber müssen wir viel mehr reden. Das fällt so unter den Tisch. Und ich kenne es ja auch. Die Scham, die dann auch dabei ist, zu sagen, ich habe einfach kein Geld für einen Aufschnitt. Das ist doch, das ist furchtbar.
Ich finde, das Groteske daran ist vor allem, dass diejenigen, die sich das im Alter nicht mehr leisten können, gesund einzukaufen, sind aber auch gleichzeitig diejenigen, die das den Kindern, ihren Enkelinnen und Enkeln halt sagen, du musst dein Obst und Gemüse essen. Obwohl sie es selbst sich nicht mehr leisten können. Also sie wissen eigentlich, dass es wichtig für sie wäre. Sie verzichten nicht darauf, weil sie es nicht so gerne essen oder weil sie irgendwie Brokkoli eklig finden, sondern weil sie es einfach nicht leisten können. Und ja, das ist definitiv ein großer Teil, den wir mit der Glow Foundation angehen wollen, ist so dieses Altersarmut und wie wir das bekämpfen können, einmal auf struktureller Ebene, politischer Ebene, eben, aber eben auch diese projektbezogene Ebene. Und dann aber auch der andere Faktor, soziale Isolation. Weil wer im Alter arm ist, da geht es nicht nur darum, dass die nicht in Urlaub fahren können oder dass es beim Einkaufen hapert, sondern die gehen halt auch nicht mehr vor die Tür. Die gehen nicht mehr einfach so in einen Café und kaufen sich einen Kaffee, der auch mittlerweile 5 Euro kostet und noch ein Stück Kuchen für weitere 6 Euro dazu. Die treffen sich nicht mehr mit ihren Freundinnen, um mal eben essen zu gehen oder was trinken zu gehen oder ins Kino. Die bleiben halt zu Hause und bleiben alleine. Und wie du es gerade gesagt hast mit der Scham, sie sprechen es auch vielleicht nicht an im Freundeskreis, dass sie sagen, ich kann mir es nicht leisten, weil wir bei mir zu Hause gemütlich auf dem Sofa sitzen oder so. Die bleiben dann halt zu Hause.
Und da ist schon der erste große Fehler. Ich habe mich gefragt, ob es in anderen Ländern anders ist, weil ich war neulich in Spanien, da lebt mein Sohn gerade. Und ich finde, da geht man mit Menschen im Alter ganz anders um. Hast du das irgendwie auch wahrgenommen oder merkst du das, dass du vielleicht, wenn du mal reist, dass alte Menschen da anders respektiert, angesehen und unterstützt werden als hier und deswegen braucht es unsere Foundation? Vielleicht braucht es die in Spanien zum Beispiel nicht. Da ist es nämlich so, dass die ganze Familie für dich Care-Arbeit leistet oder dass sie merken, wenn du nichts zu essen hast, dann geht die Familie einkaufen und sonntags wird immer gemeinsam gegessen. Also es ist in allen Familien so. Sonntags kommt die Familie zusammen, egal was ist.
Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich jetzt so mit den strukturellen Ebenen von anderen Ländern nicht so gut aus. Auch wie das Rentenniveau aussieht, kann ich ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen. Aber natürlich, es gibt definitiv Kulturen, in denen die Familien enger zusammen sind, ne? Wo es vielleicht auch nicht dazu kommt oder weniger dazu kommt, dass Kinder so weit weg von zu Hause ausziehen oder viele ziehen auch erst viel später von zu Hause aus. Ich war 17, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Das ist schon, keine Ahnung, in unseren Nachbarländern komplett anders. Ne? Dann, wenn du dir zum Beispiel in Ländern, jetzt in Irland zum Beispiel, musst du dir die Universität selbst bezahlen, da ist das für viele gar nicht möglich, dass sie vor Uniabschluss von zu Hause ausziehen, weil einfach die Uni so viel Geld kostet. Hier in Deutschland ist das ja komplett anders. Die meisten, die werden flügge, wenn sie ihr Abitur haben und sagen, okay, ich beantrage kein BAföG, dann ziehe ich aus.
Ja, also du hast auf jeden Fall dieses... Ich möchte etwas machen, ich möchte etwas schaffen und ich glaube, das hattest du wahrscheinlich schon mit 17. Ich muss raus, ich muss irgendwas bewegen. Deswegen kannst du mir vielleicht nochmal sagen, du bist Vorstandsmitglied und stellvertretender Stiftungsvorsitz. Was ist denn da so deine Aufgabe bei der Glow Foundation? Ich kann mir das tatsächlich gar nicht so richtig vorstellen, weil ich war es ja noch nie. Aber es ist sicher eine sehr umfangreiche Arbeit und du kennst dich ja offensichtlich auch mit vielen Organisationen aus. Das heißt, du musst dich wahrscheinlich auch mit jeder gemeinnützigen Organisation in irgendeiner Form beschäftigt haben oder gehört haben.
Ich glaube, ich habe mir sehr viel angelesen, stimmt. Wir sind halt im ersten Stiftungsjahr. Ich glaube, so diese klare Aufgabenverteilung, wir sind bisher auch nur 3 Leute in der Stiftung, ne? Wir haben einen Vorstand, der aus 3 Menschen besteht. Ist einmal Raphael Frenk, der Gründer auch von Glow 25, dann er ist der Vorsitzende, ich bin stellvertretende Vorsitzende, dann haben wir noch Ulrike Koschwitz dabei, die ist auch bei Glow 25. Das heißt, wir sind noch alle sehr eng angedockt an unseren Hauptstifter, Glow 25 eben, deswegen auch der Name Glow Foundation. Und momentan macht noch jeder von allem ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen chaotisch, weil wir noch nicht genau definiert haben, wer macht was. Es ist schon klar, dass diejenigen, jetzt gerade Raphael und Ulrike, die natürlich eine sehr enge Verbindung zu der Geschäftsführung von Glow 25 sind, diejenigen sind, die dafür sorgen, dass das Geld weiter in unsere Stiftung fließt. Und ich bin dann eher diejenige, die bisher zumindest sich kreativ austoben darf und durfte. Das heißt, ich durfte... Ja, dieser Stiftung zum einen so die Vision geben. Ich durfte die ausgestalten, durfte jetzt unsere erste Veranstaltung mit organisieren, durfte auch die Projekte vorschlagen, die wir unterstützt haben und darf da, glaube ich, ganz viel Arbeit machen, die mir auch sehr viel zurückgibt. Also jetzt zum Beispiel, als ich dich letzte Woche angerufen habe, Nussin, und habe gesagt, so hey, so wir können euch fördern und das ist irgendwie der Spendenbetrag, den ich dir ausschütten darf. Und dann so mitzubekommen, wie sich die Projektpartner freuen. Das ist natürlich eine Arbeit, die ich ehrlich gesagt auch nicht abgeben möchte an meine Vorstandskolleginnen, weil das Spaß macht. Und wie sich das jetzt im nächsten Jahr weiterentwickelt, wie sich da die Aufgaben verändern, weiß ich noch nicht. Aber was wir so machen ist, klar, Projekte irgendwie suchen, was zu uns passt, was zu unserem Stiftungszweck passt, weil wir können jetzt als Glow Foundation keine Tierschutzorganisation zum Beispiel mehr unterstützen, weil unser Stiftungszweck eben festgesetzt ist und das ist die Bekämpfung von Altersarmut und sozialer Isolation. Wir haben einen Treuhänder, der uns bei allen bürokratischen Sachen unterstützt. Das heißt, es ist eine Treuhandstiftung und er sorgt dafür, dass das mit dem Finanzamt alles läuft, dass das alles sauber abgewickelt wird und hat unser Konto auch im Blick. Dann die Partnerkommunikation und ja, mal gucken, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ich glaube, da gibt es noch viel zu tun, viele Möglichkeiten und man muss jetzt den Fokus setzen, um möglichst diese Stiftung voranzubringen, die Partner voranzubringen und auch langfristig auf struktureller Ebene was zu verändern, was mir persönlich ganz wichtig ist. Wir wollen nicht nur fördern, sondern wir wollen auch, dass langfristig was anders läuft.
Und du hast gesagt, dass langfristig etwas anders läuft. Was kann ich zum Beispiel als normaler Hörerin jetzt hier vom Podcast, was könnte ich denn tun? Also ich kann natürlich an die Stiftung spenden. Ich glaube, auf eurer Seite gibt es ein Spendenkonto. Aber was kann ich denn noch so aktiv tun? Kann ich dir zum Beispiel was vorschlagen und sagen, ich habe da was gehört. Da geht es auch um Altersarmut und soziale Isolation. Da möchte ich gern, dass ihr diese Organisation mal anschaut. Oder ich gründe selber eine und brauche aber Unterstützung. Also was kann ich tun?
Ja, also Vorschläge oder wenn jemand Organisationen kennt, freue ich mich immer über Vorschläge. Das prüfen wir super gerne. Jede Art von ehrenamtliches Engagement ist wichtig. Vor allem in unserem Land, wo zwar schon viel gut läuft, aber es kann auch noch viel besser laufen. Aber man muss, glaube ich, und das finde ich persönlich sehr wichtig, schon sehr klar benennen, dass Altersarmut und daraus resultierende Isolation keine Sache ist, die man den Personen einzeln als Schuld anlasten kann. Das ist nicht die Schuld zum Beispiel jetzt meiner Mutter, die nicht früh genug in Aktien investiert hat und sich ein ETF angelegt hat und dann jeden Monat 10 Euro reingespart hat. Das ist nicht die Schuld an irgendwelchen einzelnen Personen, die Kinder bekommen haben, sondern das ist halt ein strukturelles Problem. Und dieses strukturelle Problem ist, dass diese ganze Geschichte, wie gehen wir mit Frauen um, die in Rente gehen und die vielleicht lange nicht eingezahlt haben, weil sie alleine 3 Kinder großgezogen haben, dass das nicht bedacht ist. Und ehrlicherweise, wenn du sagst, was kann ich als einzelne Person tun, die Wahlprogramme lesen von den Parteien und dafür sorgen, dass sich das verändert, weil Parteien haben da schon Pläne für und manche Parteien haben ganz konkrete Pläne und andere Parteien reden darüber gar nicht und dann schon fragen, warum redet ihr darüber nicht? Weil es ist nicht so, dass die nicht wissen, dass es diese Probleme gibt. Die haben alle selbst Großeltern. Die haben alle selbst Eltern, die vielleicht auch langsam in Rente gehen. Das ist ein bewusstes Weggucken und auch ich würde sagen, schon ein bewusstes Politik machen für Reiche. Und das muss sich halt verändern. Und das kann jeder mit seinem Wahlkreuz machen.
Deswegen finde ich ja auch so wichtig, dass man diese Mitbestimmung auch wirklich wahrnimmt. Wenn es heißt, geht wählen, das sagt man ja nicht einfach so, sondern ich habe dann einfach ein Mitbestimmungsrecht. Ich kann etwas bewirken, auch wenn es nur mein Kreuz ist für die richtige Partei, die sich eben dafür einsetzt. Ja, und das merke ich immer wieder, dass man da Menschen wieder für begeistern muss, zur Wahlurne zu gehen und sich vor allem das Parteiprogramm richtig durchzulesen. Ja. Richtig? Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass ihr diese Stiftung gegründet habt. Aber würdest du es jemandem raten, nochmal so zu machen, also eine Stiftung zu gründen? Ich weiß, es war sehr viel Bürokratie natürlich auch. Aber glaubst du, man könnte da nochmal was verändern, damit das irgendwie, keine Ahnung, in Deutschland noch einfacher ist, Menschen zu unterstützen, dass man da nicht eine Stiftung braucht, eine gemeinnützige Organisation? Aber ist es einerseits gut oder andererseits schlecht? Ich weiß es nicht. Manchmal frage ich mich, ob wir da zu viel dann drumherum machen müssen, bevor es endlich mal losgehen kann.
Ja, Deutschland ist natürlich das Land der Bürokratie. Ne? Es wird einem nicht einfach gemacht, wenn man sagt, man möchte gerne was machen und will irgendwie vielleicht Spenden von Unternehmen einsammeln oder von Privatpersonen und dafür eine Spendenbescheinigung ausstellen. Das dauert immer. Gleichzeitig muss man schon auch dazu sagen, also klar, ich verstehe diesen Wunsch, dass man sagt, keine Ahnung, 10.000 kleine Vereine, könnte ein großer Verein werden, der das alles abdeckt. Der einmal die Infrastruktur schafft und dann gehen einfach die Helferlein los, so wie es jetzt in den Organisationen läuft. Aber ob wir dann noch vom Ehrenamt sprechen, ist auch eine andere Frage. Auf der anderen Seite würde ich nämlich auch sagen, dass wir die Wirtschaft wieder mehr einbeziehen müssen in die Verantwortung. Also ich wohne in Berlin. Berlin ist so ein Startup-Bubble. Da sind sehr viele Investoren, Venture-Kapitalgeber und Leute, die sich dann in verschiedenen Häusern treffen, um ihre Deals zu closen. Da fließt sehr viel Geld. Da könnte auch 1% von diesem Geld in diese Vereine reinfließen, die es jetzt gibt. Dann würde schon so viel anders laufen. Aber das passiert halt gerade nicht. Und wenn sich heutzutage noch Leute sagen, ja, so ein Ehrenamt, das würde ich gerne übernehmen und ich will eine eigene Stiftung gründen, ich würde es jederzeit voll unterstützen. So, man kann, glaube ich, noch sehr viel machen. Es gibt noch sehr viel Wirkungspotenzial, was man entfalten kann in Deutschland. Also ja, warum nicht? Gerade weil wir auch von einer Ballung natürlich, wir sehen eine Ballung in den großen Städten. Und gerade auf dem Land gibt's noch nicht so viele Vereine und Stiftungen, die sich vielleicht lokalen, kleineren Problemen annehmen, sondern sehr vieles auf Städte begrenzt und denke, da kann noch viel gemacht werden. Also jeder, der sich da berufen fühlt, go.
Der kann, ja, jeder, der noch mal Fragen hat, wie man eine Stiftung gründet, der kann ja auch noch mal dich ansprechen. Ich glaube, das war wirklich ein großer Akt und ich muss sagen, ich habe nur in Anführungsstrichen eine gemeinnützige Organisation gegründet und auch das fand ich unfassbar anstrengend. Ja. Also es war sehr viel Bürokratie, bevor ich überhaupt irgendwie tätig werden konnte, weil man muss erstmal den rechtlichen Rahmen schaffen, um aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist manchmal, man möchte helfen, aber man kann es nicht sofort. Ja. Und das dauert natürlich.
Aber wenn ich da noch was hinzufügen darf, man darf nicht vergessen, dass wir als Glow Foundation den Hauptstifter Glow 25 im Rücken haben. Also da ist einmal die Finanzierung war gesichert und dadurch gab es auch die finanziellen Möglichkeiten, um auch einen Treuhänder ranzunehmen. Ne? Also einen Treuhänder, der sich um diese ganze Bürokratie kümmert, der auch dafür gesorgt hat, dass unsere Stiftungssatzung nur einmal korrigiert werden musste. So andere Vereine und Stiftungen, die müssen halt tausende Korrekturschleifen machen, bis das Finanzamt das annimmt. Wir hatten die Möglichkeit, um diesen Treuhänder zu haben. Und ein Treuhänder macht das natürlich auch nicht kostenlos. Der muss bezahlt werden. Und da haben wir einfach das Glück, dass wir halt eine Stiftung sind, die von einem Unternehmen gegründet wurde. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das aber auch von anderen Unternehmen erwarte eigentlich. Oder wenn die es nicht machen wollen, dann sollen sie zumindest eine Stiftung unterstützen, die das oder machen.
Genau, wenn sie einfach groß sind, dass sie einfach eine Stiftung ins Leben rufen. Das wäre schon mal gar nicht schlecht. Also ich war tatsächlich neulich auf einem Preis, da wurde der Gründerpreis verliehen, Ideenförderpreis, so hieß er, nicht Gründerpreis, Ideenförderpreis von Herrn Darboven. Herr Darboven ist ja hier in Hamburg, Café, sein Geschäft. Und die haben auch, glaube ich, eine Stiftung, aus der sie dann diese Projekte finanzieren. Und das Preisgeld von dem Erstplatzierten waren 50.000 Euro. Wow. Ja, aber es sind halt eher so Klimaschutzprojekte. Und das hat eine Dame gewonnen, die einen Riesenföhn erfunden hat oder technisch umsetzt, der für den Klimaschutz da sein soll. Ich habe es nicht richtig verstanden, habe ich gemerkt. Mein technisches Verständnis hört da leider auf. Aber ja, also und sie hat gesagt, diese 50.000, das sind einfach Peanuts für sie, weil das, was sie vorhat und das, was sie umsetzen will technisch, bräuchte eigentlich Millionen. Aber 50.000 sind schon mal gut. Aber ich denke dann so, wow, es ist auch interessant, was so passiert. Und ja, und die machen natürlich auch viel, aber das ist dann ein ganz anderes Thema. Also ich glaube, man kann als Unternehmen, wenn man was Gutes bewirken will, dann kann man es tun. Ja. Wenn man es machen möchte, dann gibt es einen Weg, oder?
Ja, vor allem, also es muss ja wirklich nicht immer direkt eine Stiftung sein, wenn du als Unternehmen was machen willst. Ne? Du kannst doch einfach kurz bei Google, wohin kann ich spenden, eintippen und dann kommen direkt Zehntausende an Projekte, an die man was rausgeben kann. Das geht wirklich schnell mit einer Überweisung. Vielleicht, wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf. Als Unternehmen habe ich, also in meiner Rolle als bei Glow 25, habe ich darauf geachtet, dass es kleine Projekte sind. Weil solche großen Projekte wie jetzt UNICEF, um mal eins zu nennen, von sehr vielen anderen, die werden natürlich staatlich auch unterstützt. Mir war es wichtig, dass wir Projekte unterstützen, die keine staatliche Unterstützung erhalten. Die, so wie deins jetzt, so ein One-Woman-Show ist, die halt alles machen, weil ich genau weiß, dass da das Geld halt komplett ankommt und nicht so viel über Bürokratie oder Administration drauf geht, sondern es kommt halt bei den Frauen an. Und das würde ich allen Unternehmen ehrlich gesagt auch raten.
Ja, da hast du recht. Vielen Dank nochmal. Also vielen Dank nochmal für die Förderung. Und ich kann auch wirklich sagen, das Geld kommt 1:1 an, weil wir wirklich alles da reinstecken oder ich stecke alles da rein, weil ich nämlich die Not der Frauen wirklich kenne. Es haben sich für dieses Jahr an Heiligabend so viele wieder beworben, die allein sind. Und es sind wirklich nur Frauen, die mir schreiben, mein Mann ist verstorben, ich habe keine Kinder. Ich bin gerade in der Chemotherapie und mein Geld reicht gerade mal für Medikamente. Und ich weiß gar nicht, wie ich den Heiligabend sonst rumringe. Also das sind so Geschichten und man sitzt dann hier und dann liest man sie. Und man möchte am liebsten auch alle einladen. Also wir haben jetzt schon 160 Anmeldungen, glaube ich. Und ich habe noch nicht mal offiziell ausgerufen, dass man sich anmelden kann, weil ich habe das einfach gelassen und warte. Aber es gehen täglich Anmeldungen ein und das sind wirklich bewegende Geschichten. Und dafür muss man dann auch, ich finde, dann manchmal auch emotional gerüstet sein.
Ja.
Und deswegen ist es so wunderbar, wenn ich, und du hast es von mir vorhin gekriegt, das kann man ja leider nicht sehen beim Podcast, ein Goodiebag. Und wenn sie den Goodiebag aufmachen, dann ist es für sie wirklich Weihnachten, weil sie dann sagen, oh Mann, da ist was drin und das erinnert mich das ganze Jahr an diesen schönen Moment und davon habe ich was. Und deswegen nochmal wirklich danke und ich kann auch jedem empfehlen, nochmal auf meine Webseite zu gucken, weil da könnt ihr auch die Fotos sehen. Und für diese Menschen ist es wirklich sogar was Besonderes, einfach an dem Abend mal ein Glas Sekt zu trinken. Ja. Also das würde uns vielleicht nicht einfallen, weil wir dann denken, ja, wenn ich auf einem Empfang bin, dann trinke ich einen Sekt. Aber für die ist es wirklich etwas Besonderes, einen guten Sekt zu trinken. Ja. Und ich finde, das erfreut das Herz. Und da weiß man dann, warum man das alles getan hat und das ganze Jahr damit beschäftigt war.
Ja, und deswegen ganz ehrlich, wenn ich das so von dir höre, du musst die Leute auswählen, du siehst die Leute dann dort auch vor Ort und die werden emotional, wenn sie ein Glas Sekt trinken. An der Stelle muss ich eigentlich sagen, dass ich sogar noch finde, dass wir als Glow Foundation es uns da sogar ein bisschen einfach machen. Weil wir kriegen dann die Förderung oder wir geben die Förderung aus oder wir organisieren eine Veranstaltung. Aber ich bin nicht mit den Personen direkt in Kontakt. Ich sehe diese Schicksale nicht direkt. Ich weiß, dass es sie gibt, aber ich sehe sie nicht direkt. Das heißt, so mein emotionales Involvement und auch so vielleicht diese Schicksale, die ich dann irgendwie mit schultern müsste, wäre ich in deiner Stelle, die habe ich ja nicht. Das heißt, ich kann nachts einfach schlafen gehen und denken, so, ich habe die Überweisung rausgeschickt, yay. Du sitzt trotzdem hier und musst die Leute auswählen, wer zu dieser Veranstaltung kommen darf an Heiligabend, weil natürlich trotzdem nicht alle kommen können. Das heißt, auch hier, also wer Geld hat, soll spenden, weil das ist einfach wirklich das Einfachste. Die harte Arbeit ist die Freiwilligen schultern.
Ja, und ich glaube auch, also ich bin auch sehr dankbar, dass ich so viele Ehrenamtliche habe an Heiligabend, die vorbeikommen und mithelfen. Allerdings habe ich auch welche, die schon gesagt haben, ich kann das nicht nochmal. Ich habe letztes Jahr geholfen und es war mir zu schwierig, weil natürlich spreche ich auch mit fast jedem, der dort ist. Und natürlich suchen die Menschen auch Kontakt zu einem, auch zu meinen Helfenden. Und das muss man dann tatsächlich auch können. Also ich habe das auch allen gesagt, wer da an Heiligabend helfen möchte, muss emotional in der Lage sein, das auch irgendwie auszuhalten. Ja. Und zu wissen, dass man aber dann eine Spende bekommen hat oder eine Förderung bekommen hat, lässt das irgendwie besser verarbeiten, weil man sich dann nicht noch zusätzlich Gedanken machen muss, wie zahle ich denn das Abendessen. Ist übrigens schon bestellt. Es gibt Entenkeule, weil das soll festlich sein. Aber es gibt auch noch tatsächlich ein veganes Gericht und was für die Kinder, weil wir haben ja auch viele Kinder da.
Ja, ja.
Und nicht jedes Kind, wir kennen es selber.
Ich habe als Kind auch keine Entenkeule gegessen.
Ja, nicht jedes Kind ist Entenkeule, nee. Die Kinder wollen meistens tatsächlich Nudeln, Ketchup.
Ja.
Tatsächlich ist das so das Lieblingsessen. Und wir werden auch Nudeln und Ketchup haben. Aber ist in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Also ich finde es auf jeden Fall großartig und hoffe, dass es irgendwie weitergeht und dass diese Stiftung noch lange da ist, weil ich glaube, ihr könnt da noch super viel bewegen und noch super viel machen. Aber ich würde von dir gerne nochmal so ein bisschen privat wissen. Ich muss dir eine private Frage stellen, weil ich so denke, du bist bei Glow und es gibt Kollagenprodukte. Aber wie sieht für dich denn würdevoll altern aus? Weil ihr schreibt es auf der Webseite, würdevoll altern. Und ich habe mir nämlich neulich die Frage gestellt, wie möchte ich würdevoll altern? Und ich habe so richtig keine Antwort. Ich habe ja jetzt schon Probleme mit meinen grauen Haaren.
Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch eine Frage, die man eigentlich wirklich nur von persönlicher Ebene beantworten kann, weil einfach jeder da eine komplett andere Vorstellung von hat. Und ich denke, die Vorstellung kommt auch daher, wie man aufgewachsen ist und was man sich übers Leben für einen Lebensstandard erarbeitet hat, logischerweise. Aber wenn ich das jetzt auf meine Mutter beziehen würde, was ich mir für sie wünsche, sie ist jetzt gerade erst 60 geworden, das heißt so dieses Thema älter werden ist natürlich jetzt schon auch präsent bei ihr und auch bei uns Kindern. So eine Mutter, die 60 wird, ist dann schon nochmal so, ach krass, 60 jetzt auch. Sie hat, wie gesagt, ihr Leben lang gearbeitet, entweder Care-Arbeit, die unbezahlt war, 3 Kinder, dann irgendwie Haushalt logischerweise und als Friseurin. Was ich mir von ihr wünsche ist, und das sagt sie auch immer selbst, sie will, wenn sie irgendwann mal alt ist und sich nicht mehr selbst richtig bewegen kann oder so, sie will immer frische Sachen zu lesen haben. Also sie ist so ein Bücherwurm und sie verschlingt einen historischen Roman nach dem anderen und sie sagt, dass sie, also auch in ihrer Rolle als Friseurin geht sie oft ins Altenheim und schneidet die Haare vom Friseursalon aus und sie sieht dort eben viele Frauen, vor allem Frauen, die das nicht haben. Die haben keine Tageszeitung mehr, keine Frauenmagazin, die haben auch kein frisches Buch, wo sie einfach mal lesen können. Und sie sagt so, sie will auf jeden Fall, dass das anders ist. Und das ist so, klingt jetzt sehr banal, ne? So neue Bücher ihr schenken. Aber ich will, dass meine Mama nicht das Gefühl hat, dass nur, wenn sie dann irgendwann alt und grau ist und sie jetzt nicht mehr auch in der Wertschöpfungskette drinne ist und keinen wirtschaftlichen Beitrag mehr leistet, dass sie dann halt unwichtig geworden ist. Also ich denke, das ist auch so die Antwort darauf. Ich glaube, es ist wichtig, dass, wenn man über das würdevolle Alter nachdenkt, Ernährung ist eine wichtige Säule, Gesundheitsversorgung, aber auch ernst genommen werden. Dass ich will jetzt nicht immer nur über meine Mama reden, die soll ihre eigene Stimme haben. Aber
sie ist toll.
Sie ist irgendwie trotzdem anwesend heute. So, wenn ich mir vorstelle, ich bin vielleicht so um die 80, bisschen gebrechlich, vielleicht auch im Kopf nicht mehr so ganz da. Wenn ich mir vorstelle, dass ich nicht mehr ernst genommen werde und dass man vielleicht über mich lacht, ich glaube, das ist, finde ich, eine ganz schlimme Vorstellung.
Also ich kann dir sagen, es passiert schon mit 50. Ich werde in einem Monat 50 und die Jugendlichen, glaube ich, nehmen mich auch nicht mehr ernst. Es fängt ja schon an und ich würde mir zum Beispiel, und da sagst du etwas, ich würde mir auch wünschen, dass das Wort der Älteren einfach mehr gehört wird.
Ja, ja.
Und ich verstehe zum Beispiel auch, es gab neulich so eine Diskussion auf unserem geliebten LinkedIn, dass man ältere Menschen nicht mehr einstellt. So. Ja. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Und gerade die, die älter sind, haben so viel Erfahrung, die haben so viel Wissen. Und da komme ich wieder zurück nach Spanien. Weil dort ist es so, wenn ältere Menschen etwas sagen, dann hat es Gewicht. Wenn hier ältere Menschen etwas sagen, hat es weniger Gewicht, weil sie nicht mehr ernst genommen werden. Weil man dann sagt, na ja, die hat ja vielleicht gar keine Ahnung mehr. Aber sie war vielleicht auch mal Marketingchefin. Sie war vielleicht auch mal irgendwas Besonderes und hat irgendwas Tolles in ihrem Leben gemacht. Und es weiß nur niemand, weil sie jetzt vielleicht im Rollstuhl sitzt und irgendwie nicht mehr so gut zu Fuß ist. Aber das heißt ja nicht, dass ihr Kopf nicht mehr kann.
Ja. Ich glaube, was mir wichtig wäre im Alter, dass schon unterschieden wird in, okay, gibt es eine Autorität vor dem Alter? Also ich will jetzt auch nicht, dass, keine Ahnung, mein altes Ego irgendwann sagt etwas und auf einmal folgen mir alle, weil sie dieses Alter so respektieren. Ich finde, das ist irgendwie auch die falsche Herangehensweise. Aber es gibt jetzt seit mehreren Jahren diesen Ansatz, dass man Kinder zum Beispiel in der Erziehung ernst nimmt, dass man sagt, okay, meine Kinder haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sind wichtig. Und die sind vielleicht anders als meine eigenen, aber ich höre sie mir an und wir versuchen, die zu navigieren. Und das, ich meine, ich kenne mich leider auch zu wenig in der Pflege aus, ne? Vielleicht ist das mittlerweile schon mehr in der Pflege angekommen, aber das würde ich mir wünschen, wenn es ums würdevolle Altern geht. Dass man guckt, was sind die Bedürfnisse, wie können wir vielleicht Dinge auch anpassen und wie können wir Menschen auch wieder mehr inkludieren, dass sie eben nicht in Einsamkeit alleine zu Hause sind, sondern dass sie wieder mehr in diese Kulturveranstaltung reinkommen. Barrierefreiheit, also wenn ich mir angucke, wie wenige Konzertveranstaltungsräume barrierefrei sind in Berlin, da wird mir manchmal ganz schlecht. Die haben teilweise, wenn sie nicht mehr richtig laufen können, Treppen hoch und runter, keine Möglichkeit von A nach B zu kommen. In Berlin sind ständig die Aufzüge kaputt in den Öffis. Die Rolltreppen funktionieren ja nicht mehr richtig. Also wie allein sollen die transportiert werden? Und Taxi, jetzt sind wir wieder beim Thema Altersarmut, das geht halt nicht. Das hat was für mich mit würdevollem Alter zu tun, die wieder reinzuholen, die aktiv mitzudenken bei Veranstaltungen und eben nicht nur davon auszugehen, dass hier die jungen Hüpfer kommen, die irgendwie 10 Stunden lang durchtanzen können, sondern dass man auch sagt, so, ey, lass mal gucken, wie wir vielleicht hier die Omi noch dazu holen und das einfach für sie angenehm machen.
Und deswegen gibt es zum Beispiel, jetzt muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, am 10. Dezember mache ich hier um die Ecke in dem Haus, wo ich Heiligabend feiere, einen Spieleabend. Ich habe ein paar Brettspiele besorgt und wir legen das Handy weg und wir spielen zusammen, egal wie alt, wie jung. ich möchte, dass alle an einen Tisch kommen und zusammen irgendwie gemeinsame Aktivitäten haben. Ja. Und das wird am 10. Dezember stattfinden. Also falls du auch noch kommen willst aus Berlin, es ist hier gleich um die Ecke.
Ich zock sie ab.
Ja, also ich habe ein Monopoly und ich, ne, also diese klassischen Spiele. Und ich glaube, das ist halt, das ist nicht viel Aufwand. Ich habe ein paar Brettspiele besorgt. Also es ist wirklich nicht viel Aufwand. Und ich werde die da hinstellen und ich werde ein bisschen Essen und Getränke besorgen. Aber ich glaube, es geht eigentlich den Menschen auch nur darum, zusammenzukommen. Es haben sich ja auch jetzt schon wieder 60 Leute angemeldet.
Wow, ja.
Ja, also ich finde es ja auch ganz schön, dann die Resonanz zu sehen. Allerdings erschrickt es mich dann immer, dass man dann weiß, okay, offensichtlich gibt es den Bedarf und offensichtlich möchten Menschen zusammenkommen. Aber ja, wir machen es übrigens auch ohne Handy, damit man wirklich mal miteinander reden kann. Apropos, ohne Handy, ein Tipp. Du kommst aus Berlin. Es gibt viele HamburgerInnen, die vielleicht auch mal nach Berlin kommen. Ich frage immer die HamburgerInnen, die hier sind im Podcast, ob sie einen Tipp haben für Hamburg. Und jetzt mache ich es umgekehrt. Jetzt frage ich, hast du einen heißen Tipp für Berlin, was man machen kann, was man gesehen haben sollte? Hast du einen?
Für welche Zielgruppe?
Ach, egal. Manche sagen auch, ich finde den Park toll. Also vielleicht hast du aber etwas, wo du sagst, ah, da gehe ich irgendwie immer hin. Hm. Das gibt mir viel und ich bin da gern.
Okay, mir fällt was auf. Leute kommen nach Berlin und gucken sich dann so 3-4 Orte an, die sehr überlaufen sind, mit vor allem Touris oft natürlich. Da ist dann sehr, sehr viel Partytourismus. Vielleicht fühlen sie sich generell nicht so wohl in so verschiedenen Szenevierteln, gehen dann nach Hause und beschweren sich darüber, dass da vielleicht viel Müll rumliegt, das vielleicht nicht so ist wie hier im aufgeräumten Hamburg. Ich glaube, wer wirklich Berlin eine Chance geben sollte, sollte einmal sich die verschiedenen Bezirke angucken. Und wer vielleicht so ein bisschen Berlin-Light braucht, um sich so langsam anzutasten, dem kann ich den Schlosspark Charlottenburg empfehlen. Da ist nicht nur mittlerweile das Käthe-Kollwitz-Museum, das ist umgezogen nach dahin. Da kann man auch mega gut spazieren gehen. Das ist super schön, das ist super zentral auch. Man kommt da schnell hin. Und man kann dann sich über die Kantstraße, das ist ungefähr so 1 Kilometer vom Schloss Charlottenburg entfernt, durch verschiedene richtig geile Restaurants futtern. Also da gibt es irgendwie einen tollen Taco-Laden, da kann man super Middle-Eastern essen. Es gibt aber auch 1 Million asiatische Restaurants, wo man auf der Kantstraße richtig gut hinkommt und landet dann am Ende beim Kudamm bei der Gedächtniskirche. Ich würde sagen, das ist eine Route, die oftmals nicht bedacht wird. Viele Leute kommen schnell zum Zoo, steigen da aus, gehen zur Gedächtniskirche und gehen dann wieder zurück in ihr Friedrichshain. Und ich glaube, das ist ein Tipp, den ich vielen Leuten geben könnte, die nach Berlin kommen.
Dem Tipp kann ich nur zustimmen, weil ich selber in Berlin gewohnt habe, an der Kantstraße. Deswegen weiß ich genau, wovon du sprichst, auch von den kleinen Läden. Also, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann treffen wir uns in Berlin, da an der Kantstraße und gehen noch in den Park und
essen wir Handpult-Nudels.
Ja. Also, wir haben einiges vor, nicht nur essenstechnisch, sondern auch mit der Stiftung und mit uns. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Hat Spaß gemacht.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen 3-mal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.